Willkommen zu unseren True Cybercrime Stories mit spannenden Geschichten, echten Fällen und wissenswerten Hintergrundinfos. Mein Name ist Jan Morgenstern, ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt für IT-Recht und gemeinsam mit Yannick Heimann sprechen wir über die Themen, Trends und Fälle vergangener und gegenwärtiger Cyberkriminalität. Es wird spannend. Viel Spaß dabei.
Ja, dann sage ich mal herzlich willkommen. Folge 1 True Cybercrime Stories. Heute wie dann zukünftig auch mit mir, Jan Morgenstern, und vor allen Dingen auch mit dir, lieber Yannick. Und wir wollen uns heute mit, ich will jetzt nicht sagen, der Mutter aller Cybercrime-Tools auseinandersetzen, aber schon mit einer Software im weiteren Sinne, einem Schadcode auseinandersetzen, von dem man sicherlich schon gehört hat. Und den wollen wir uns so ein bisschen nehmen, erklären, herleiten, und dann einbinden und einbetten tatsächlich in das, was aktuell an der Cybercrime-Front sich so tut. Stichwort Ransomware, Ransomware-Attacken. Und an der Stelle vielleicht ein kleines bisschen der Versuch, das einzubetten in eine historische, möchte ich schon fast sagen, Entwicklung und gleichzeitig den Übertrag zu aktuellen Fällen. Yannick, was kannst du uns denn dazu sagen? Ransomware als Begriff erstmal vielleicht bekannt einerseits, aber doch so en Detail könnte ich mir vorstellen, nicht für alle. Hol uns doch mal ein bisschen ab.
Ja, vielen Dank, Jan. Genau, Ransomware, ein sehr spannendes Thema im Bereich Cybercrime. Ich denke, mit Sicherheit einer der umsatzstärksten Teilbereiche in diesem in diesem Wirtschaftsbereich, wenn man es so ausdrücken möchte. Der Name Ransomware kommt im Grunde genommen von dem englischen Begriff Ransom, was auf Deutsch einfach Lösegeld bedeutet und schon relativ klar aufzeigt, worum es da geht. Es geht im Prinzip um Software, die in der breiten Bevölkerung durch die mediale Berichterstattung mittlerweile auch als Erpressungssoftware, Erpressungstrojaner oder Erpresserviren bekannt ist.
Ja, das beinhaltet jetzt schon die ein oder andere weitere Vertiefung. Vielleicht auch mal an der Stelle, ich weiß, wir driften schon jetzt ab, aber muss ja nicht sonderlich schlimm sein, wenn wir zumindest teilweise wieder zum roten Faden zurückkommen. Aber hol uns doch nochmal ab, auch was das betrifft, Trojaner, da hast du jetzt auch schon einen weiteren Begriff fallen lassen. Wir sind heute in der Folge 1 und vielleicht wäre es tatsächlich auch in Anführungszeichen zielführend, wenn wir mal noch tatsächlich einen Schritt zurückgehen und ganz vorne anfangen. Also Ransomware ist klar. Da sind wir jetzt insoweit gelandet, weil wir sagen, Ransom bedeutet Lösegeld und es soll ja auch letzten Endes irgendwas derartiges damit erpresst werden. Was dann tatsächlich erpresst wird, auch da nehmen wir sicherlich kein Geheimnis vorneweg, oftmals Bitcoins, letzten Endes also die Ware, die freigepresst werden soll, ist dann quasi der Zugriff wieder auf die eigenen Daten, die ja in welcher Form auch immer verschlüsselt sind beziehungsweise gesperrt sind. Schauen wir uns das vielleicht auch in der Entwicklung später noch etwas genauer an. Also Ransomware ist sozusagen jetzt das, was vielleicht funktional der Begriff bedeutet, wenn man sich das herleitet. Aber dabei hast du schon einen weiteren Begriff fallen lassen bei dieser Erklärung, nämlich Trojaner. Vielleicht versuchen wir da gleich die nächste Definition mit einzuschieben.
Genau. Also der Begriff Trojaner kommt vom berühmten trojanischen Pferd, von der Geschichte des trojanischen Pferds. Also das gute alte Holzpferd, jetzt habe ich mich verhaspelt. Wie rum war das denn nochmal?
War schon ein Pferd, was irgendwo eingeschleust wurde.
Ja, ich überkriege in Troja, ne?
Ja, genau. Ja. Genau, da war es. Und da hat man sozusagen dann ja die Soldaten reingepackt, wie das jetzt so 100% genau gelaufen ist, also von der vollkommenen 100%igen Genauigkeit der Mythologie weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr allzu viel, aber zumindest ist mir klar, dass es von außen aussah wie ein harmloses Holzpferdchen, also man hat es sozusagen als Tarnung verwendet, um das eigentliche Ziel, das böse Ziel sozusagen, nämlich die Armee, die da drin versteckt war, um die einfach einzuschleusen. Und ich denke, das ist wahrscheinlich auch der Übertrag, dass man sagt, ein Trojaner beinhaltet einfach getarnt als eine scheinbar harmlose Software, dann doch wie auch immer gestaltete Codes, wie auch immer gestaltete Funktionalitäten, von denen man erstmal nicht auf den ersten Blick ausgeht, dass die damit beinhaltet sein könnten. Und die sind in der Regel dann irgendetwas Böses, sage ich jetzt mal. Also vom Grundsatz her, insoweit der Vergleich zur Mythologie, etwas sieht harmlos aus oder ist was anderes, vielleicht so noch der weitere Versuch, ist was anderes, als man tatsächlich dann, oder ist was anderes, als es sich tatsächlich darstellt, was es dann ist, nämlich nicht ein Geschenk, sondern es ist letzten Endes eine eingeschleuste Armee. Und hier ist es dann, oder zumindest ein paar Soldaten. Ja.
Genau, also ich habe es auch wieder zusammenbekommen. Und zwar, es war tatsächlich die befestigte Stadt Troja. Und die griechische Armee konnte diese Stadt ob der guten Befestigung und der guten Moral der Stadtbewohner und der Stadtverteidiger nicht einnehmen. Und hat dann in dem von dir beschriebenen Holzpferd, was als Geschenk im Prinzip den Trojanern verkauft wurde oder eben geschenkt wurde, eine Armee im Bauch des Pferdes in die Stadt eingeschleust, die dann nachts im Prinzip aus diesem Holzpferd herauskam und die Stadt von innen niedergebrannt hat und die Bewohner gemeuchelt hat. Das habe ich nicht mehr ganz zusammengekommen, aber jetzt habe ich es wieder. Und das, wie du richtig sagst, Jan, das trifft sehr genau im Prinzip den sowohl den psychologischen wie auch den technischen Mechanismus von den sogenannten Trojanern, also trojanischen Pferden, oder in Anlehnung an das trojanische Pferd, das dem Benutzer eine Software untergeschoben wird, die im Grunde genommen eine verdeckte Funktion hat, eine schädliche Funktion. Deswegen auch als Sammelbegriff, Überbegriff, den Begriff, den ich eingangs auch verwendet habe, nämlich Schadsoftware. Also wir sprechen von einer schädlichen Software, einer Software, die dazu entwickelt wurde, Schaden anzurichten auf den Zielsystem.
Ja. Also verschiedene Möglichkeiten einfach, Definitionsversuche zu starten, funktional, wie auch immer. Letzten Endes sind es alles, und das ist der Überbegriff, von dem du eben sprachst, ja, Schadcodes, Schadsoftware, die letzten Endes dann entweder tatsächlich dann darauf auch ausgerichtet ist, zum Beispiel ein Lösegeld zu erpressen, dann wäre das der Begriff, über den wir uns jetzt hier herangetastet hatten, nämlich Ransomware. Oftmals aber eben, dann haben wir die zweite Querverbindung, glaube ich, genommen, getarnt als etwas, was man nicht erwartet und damit als Trojaner. Und vielleicht kann man dann ja nochmal einen Begriff jetzt aus einer weiter funktionalen Ebene versuchen, als eine weitere Definition hier einfließen zu lassen. Kryptotrojaner, Jannik, wird ja auch relativ häufig verwendet, aber dann eben nicht von der Zielsetzung her, sondern rein von der Funktionalität, also nicht letzten Endes als Ransomware jetzt einen Begriff zu suchen, der darauf gerichtet ist, eine Erpressung auf das Lösegeld auszurichten, sondern Kryptotrojaner, der halt einfach ein Trojaner ist, um etwas zu verschlüsseln, so grob gesprochen. Kann man das so stehen lassen?
Genau, ja, richtig. Das kann man so stehen lassen. Und das Ganze kann man sogar noch erweitern. Das ist nämlich das Interessante in dem Bereich, ohne das Thema überspannen zu wollen. Aber es ist natürlich nichts fest definiert. Es gibt nicht das Wörterbuch der Cyberkriminellen, sondern man hat da sehr stark fließende Übergänge. Deswegen benutze ich im beruflichen Kontext wirklich gerne Schadsoftware, um da so einen umfangreichen Rahmen quasi zu haben, mit dem man eigentlich immer gut unterwegs ist. Aber wo du sagst, Kryptotrojaner, das ist zum Beispiel ein ganz interessantes Thema, dass da kann es zu Missverständnissen kommen, denn der eine legt einen Trojaner, der im Prinzip, um Schaden anzurichten, das System verschlüsselt als Kryptotrojaner aus. Der andere spricht von einer Ransomware, auch als Kryptotrojaner. Also auch das habe ich schon im Alltag einfach mitbekommen. Und das dritte ist zum Beispiel, dass es auch Schadsoftware gibt, die sich auf dem System versteckt im Hintergrund und dann die Opfersysteme nutzt, um Kryptowährungen wie Bitcoin oder Monero zu minen mit den Hardwarekapazitäten, die diese Opfersysteme quasi zur Verfügung stellen, was sich natürlich sehr schnell hochmultipliziert, wenn ich 100.000 Opfer habe, was also 100.000 infizierte Geräte, dann habe ich dann natürlich 100.000 Computer. Heutzutage sind die Computer von der Hardwarekapazität meist sehr wohlwollend ausgelegt. Das heißt, der Benutzer merkt es vielleicht nicht mal, wenn 50% seiner Hardwarekapazität, die brach liegt, in das Mining von Kryptowährungen läuft. Also das nur mal als Beispiel, ohne dazu tief reinzugehen, wie viel Definitionsspielraum es da im Grunde gibt, alleine schon im Wording. Also spannendes Thema.
Ja, und da hast du jetzt tatsächlich schon wieder was ins Spiel gebracht. Also dieses Thema Mining, was wäre dann dabei eigentlich das Problem oder der Schaden?
Na, also sagen wir es mal so, Der Schaden ist natürlich der, dass ich einfach datenschutztechnisch, und da sind wir ja wirklich in deinem Kerngebiet oder in einem deiner Kerngebiete, dass ich immer noch sagen muss, ich habe einfach den Feind im System. Also das heißt, jemand, der mir solche Mining-Trojaner untergeschoben hat, hat natürlich jederzeit immer die Möglichkeit, auch andere Funktionen nachzuladen innerhalb dieser Schadsoftware und dann andere Dinge zu machen. Also der klaut mir vielleicht über eine Passwort-Stealing-Funktion gleichzeitig noch meine Passwörter, der macht Man-in-the-Middle-Attacken oder was auch immer. Also das heißt, ich muss das System auf jeden Fall als kompromittiert betrachten. Das ist mal so das Hauptthema. Dann kann man natürlich noch sagen, als Sekundärschaden im Grunde genommen, meine Energie wird verbraucht, meine Hardware verschleißt irgendwo und vor allem meine Applikationen werden instabiler. Also das heißt, wenn ich das auf dem Laptop betrachte von einem Mitarbeiter, dann ist das vielleicht noch ein Thema, dass der Mitarbeiter sich einige Tage lang denkt, warum ist mein System instabil oder langsamer als sonst und dann vielleicht nach einigen Tagen Konfusion, Kontakt mit der IT-Abteilung aufnimmt. Aber wenn dann solche Schadsoftware aus dieser Kategorie im Prinzip auf Serversystemen läuft, dann kriege ich natürlich Stabilitätsprobleme, was mein ganzes Unternehmen oder meine ganze Workload angeht. Und gerade solche Serversysteme sind da natürlich spannende Ziele. Oder im Grunde genommen, das ist eigentlich nochmal ein eigenes Thema, muss man im Grunde genommen sagen. Deswegen will ich da jetzt wirklich nicht zu tief reingehen. Aber es ist natürlich auch sehr spannend, dass die Kriminellen da mittlerweile intelligent rangehen und sagen, es gibt gewisse Kryptowährungen, da macht es sehr viel Sinn, die auf Desktop-Rechnern zu minen, weil ich zum Beispiel Grafikkarten ansprechen möchte. Und auch in jedem Office-Rechner habe ich ja in der Regel irgendwo eine kleine Grafikeinheit. Und dann gibt es wieder andere Kryptowährungen, die meine ich effizient mit CPU-Leistung. Und da versuche ich dann vielleicht auch auf Serversysteme zu kommen, weil da natürlich ungleich stärkere CPUs, also Prozessoren, verbaut sind.
Ja, was auch immer diese Software denn dann tatsächlich so tut, in jedem Fall muss man das System sicherlich als kompromittiert betrachten, denn da ist nun ja jemand, der vielleicht auch nur den entscheidenden Moment noch abwartet, um Schadcode nachzuladen oder irgendwelche anderen Funktionalitäten noch in Lauf zu setzen. Also von daher, ja, allein schon in der Vorgeschichte der Vorgeschichte der Vorgeschichte kommen wir hier in ganz viele weitere Definitionen und Ansätze rein, die es dann vielleicht auch in ja der einen oder anderen noch anstehenden Folge weiter zu vertiefen gilt. Aber jetzt hier heute nochmal zurück zum Thema Ransomware. Da letzten Endes gibt es ja einen relativ bekannten und anerkannten als Geburtsstunde insofern, zumindest funktional anerkannten Vorfall, der schon aus dem Jahr, und da wollen wir ja heute auch hin zu True Cybercrime Stories, aus dem Jahr 1989 stammt, wo letzten Endes nun also doch gute 2 Jahrzehnte, bevor es wirklich zu einem tatsächlichen Online-Problem wurde, zum ersten Mal die Funktionalität eines Ransomware-Erpressers oder letzten Endes einer Ransomware ein Stück weit Aufsehen erregt hat. Magst du uns vielleicht ein bisschen was über diesen Fall erzählen, was du zumindest davon weißt? Und ich kann es gerne anreichern über das, was ich davon weiß.
Gerne. Das ist ja, das ist ein ganz interessanter Fall. Und zwar ein Harvard-Student, Joseph L. Popp, hat bei einer Konferenz der WHU, die ja aus heutigem Anlass auch wieder häufig in den Medien vertreten ist, damals allerdings zum Thema AIDS teilgenommen. Und nach dieser Konferenz verschickt er 20.000 Disketten an relevante Delegierte, die er im Rahmen der Konferenz eben ja wahrscheinlich mit Hilfe von Listen, das ist jetzt nicht ganz überliefert, ja herausfinden konnte. Und diese Disketten waren einfach beschriftet mit der Aufschrift AIDS Information Infusion Diskettes. Also das heißt im Prinzip so, dass diese Delegierten das Gefühl hatten, okay, diese Disketten, die haben was mit diesem mit dieser Veranstaltung zu tun und das muss man sich mal anschauen. Die wurden dann natürlich von den Delegierten in die Computer eingeführt. Spannenderweise war dieser Student Pop damals schon so intelligent, beziehungsweise hat das Ganze so weit zu Ende gedacht, dass nicht sofort was passiert ist auf diesen Rechnern, sondern nach 90 Neustarts des Rechnern ist dann der Schadcode, der sich bei dem initialen Einlegen der Disketten auf den Rechnern installiert hat, erwacht. Und hat alle Dateien und die Ordner auf diesem Rechner verschlüsselt.
Das
Im Anschluss diese,
ist
ja.
witzig jetzt, also was heißt witzig, aber an der Stelle zumindest mal auch erklärend, schon so Querverbindung hin zu dem Begriff Trojaner. Also das war ja hier schon fast wieder ein trojanisches Pferd oder was heißt schon fast wieder gepaart mit später wiederkehrenden Funktionen des Social Engineerings, dann die Leute quasi dazu zu bringen, etwas zu tun, nämlich die Diskette hier einzulegen. Gut, heute muss man keine Disketten mehr einlegen, dann klickt man auf irgendwas oder öffnet irgendetwas. Aber in jedem Fall, ja wirklich historisch auch ganz interessant, das mal zu sehen, in der Entwicklung schon mit den Mitteln von 1989.
Definitiv. Also man muss da wirklich sagen, das ist ein hochspannender Fall, denn da wurde im Prinzip von einer Person, allerdings interdisziplinär, viele Aspekte angewandt, die heutzutage absolut relevant sind und die heutzutage natürlich viel besser definiert sind. Also es fängt im Grunde genommen an mit dem sogenannten Passive Information Gathering, dass man ohne, dass man irgendwo offensiv vorgegangen ist, sich interessante Informationen über mögliche Ziele organisiert hat. In dem Fall durch die Teilnahme bei diesem Kongress und höchstwahrscheinlich durch dann ja ausgegebene Teilnehmerlisten, um nach dem Kongress entsprechend networking-technisch tätig zu werden. Also Passive Information Gathering. Dann hat man sich überlegt, wie kriege ich die Leute dazu, dass sie diese Diskette in den Rechner stecken, wie du sagst. Social Engineering im Prinzip, dass da einfach diese Aufschrift auf die Diskette aufgebracht wurde, die dann für den Empfänger in dem Zusammenhang dieses Kongresses völlig unbedenklich war. Und das lag auf der Hand, okay, da bekommt man jetzt so eine Diskette. Und dann geht es weiter vom Passive Information Gathering über Social Engineering, dann natürlich in die technischen Disziplinen, aber auch für mich sehr interessant. Denn ich war ja zu dem Zeitpunkt, also das ist ja schon ein bisschen was her. Da war ich ja noch nicht auf der Welt. Das heißt, für mich auch sehr interessant, knapp noch nicht auf der Welt, wohlgemerkt. Aber ganz, ganz spannender Aspekt einfach, dass man schon darüber nachgedacht hat, okay, wenn ich jetzt diese Disketten verschicke und diese Disketten werden relativ zeitgleich von verschiedenen Leuten im Prinzip in den Computer eingelegt und dann passiert etwas. Dann ist es für die Leute sehr einfach, da Rückschlüsse zu ziehen und es können Maßnahmen ergriffen werden, um den Schaden einfach einzudämmen. Das heißt, wenn sich vielleicht bei dem Veranstalter dieses Kongresses die ersten 20 Leute melden und sagen, hey, wir haben hier die Diskette bekommen und seitdem haben wir Probleme mit dem Rechner oder wir bekommen da hier eine Meldung, dass wir erpresst werden, dann kann man natürlich per Telegramm oder wie auch immer Anruf, Fax, whatever, relativ schnell Gegenmaßnahmen ergreifen. diese Taktik, dass man 90 Reboots der Rechner abwartet, was ja vielleicht auch sehr unterschiedlich sein kann. Wann startet jemand seinen Rechner? Wann hat er den 90 mal neu gestartet? Der eine ist vielleicht im Urlaub, der andere benutzt seinen Rechner nur relativ unregelmäßig, der andere wiederum benutzt seinen Rechner sehr regelmäßig. Da sind es dann vielleicht nur 75 Tage, bis diese 90 Neustarts durchgeführt wurden. Aber es ist für keinen mehr so richtig einfach, quasi zurückzuführen, was ist jetzt die Quelle dieser Verseuchung?
Ja, und wie ging es dann weiter? Was ist dann passiert?
Ja, das, also im Grunde genommen ist das wirklich die Blaupause für das, was wir heute mehr oder weniger täglich oder wöchentlich erleben oder medial mitbekommen. Nach diesen 90 Neustarts wurde der Schadcode zum Leben erweckt. Alle Daten und Ordner auf den Rechnern wurden verschlüsselt und es wurde eine Nachricht angezeigt, dass der Computer nur in seinen Ausgangszustand zurückversetzt wird, nachdem der Nutzer 189 US-Dollar an ein Postfach in Panama schickt. So, das heißt im Grunde genommen die absolute Blaupause für das, was heutzutage die Definition von einer Ransomware-Attacke ist. Nur ohne vielleicht Kryptowährungen als Zahlungsmittel.
Und auch noch vergleichsweise günstig. Aber ich rechne gerade mal 20.000 mal, was waren es, 189? Naja, das sind auch 3,78 Millionen. Also
ja.
Rechnet sich auch durchaus. Ist ja wahrscheinlich auch dasselbe Prinzip heute noch, nur in anderen Sphären, nämlich keine Millionenbeträge, in der Regel zumindest im Massenbetrieb, von einem Opfer zu nehmen, sondern eher im Massenbetrieb halbwegs noch verdauliche Beträge abzuverlangen, die vielleicht noch zahlbar sind, außerdem wahrscheinlich auch entwickelt wurden. Und da schließt sich dann so ein bisschen dann auch die historische Entwicklung weiter an, nämlich wenn man jetzt mal weiter über die Entwicklung dieses Ransomware-Ansatzes nachdenkt, entwickelt wahrscheinlich noch zu Zeiten, als auch Kryptowährungen, Bitcoins insbesondere, noch nicht diesen Marktwert hatten, also zumindest Gegenwert, den sie jetzt heute haben. Also von daher 189 Dollar noch relativ günstig, aber mal 20.000 gibt das dann doch auch eine ganz schöne Summe. Und das Prinzip heute in anderen Sphären wohlgemerkt, aber im Massengeschäft ist doch immer noch relativ identisch und relativ ähnlich, nämlich noch verdauliche Beträge zu fordern, oder? Was waren denn so deine Erfahrungen, wenn du mal eingebunden warst in entsprechende Strukturen oder in entsprechende Fallkonstellationen? Was sind denn so die üblichen massenhaft geltend gemachten Beträge heutzutage, um den Sprung mal ganz kurz zu nehmen? Wir kommen gleich in die Vergangenheit zurück.
Also das Spannende ist hier, dass das Prinzip, was damals der gute Herr Popp entwickelt hat, ja lange Zeit brach lag oder so einfach nicht angewandt wurde. Und das Ganze kam dann irgendwo Mitte, Ende der 2000er auf. Also so, ich würde sagen, Richtung 2008, 9, 10 wurde das dann immer präsenter. Fing allerdings auch an, hier sehr, sehr ähnlich wie in unserem historischen Beispiel oder in der Gründungssituation dieses Prinzips, mit Privatbenutzern. Auch Erpressungstrojaner im Sinne von, wir haben deine Webcam angezapft und haben Nacktbilder von dir oder unangenehme Bilder von dir oder wir haben Daten von deinem Rechner gezogen, die unangenehm sind. Also auch diese Erpressung, aber auch da kostentechnisch in einem relativ erträglichen Bereich, weil man auf Masse gegangen ist und auf Privatleute und es einfach klar war, dass man, wenn man mit ein paar hundert Dollar arbeitet, dass man dann doch viele Privatleute bekommt. Damals auch interessanterweise auch schon versucht, mit interessanten Zahlungsmitteln zu arbeiten, zum Beispiel mit der guten alten PaySafe-Card. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Das waren solche Voucher, die man an Tankstellen kaufen konnten. Das heißt, man ist an die Tankstelle gegangen, hat 200 Euro auf den Tresen gelegt, hat dann so eine Voucher-Number bekommen, die dort erzeugt wurde, wie beim Aufladen von Prepaid-Handys, und musste die dann online eingeben und den Erpressern zuführen. Und das funktionierte damals schon mit einem sehr hohen Komfort. Sprich, da wurden dann wirklich, da konnte man seine Adresse eingeben und hat dann die nächsten Verkaufsstellen für Paysafe-Cards angezeigt bekommen. So, und dann sprung nochmal irgendwo 5 Jahre in die Zukunft, also sagen eine Entwicklung der letzten 10 Jahre, war dann eine zunehmende Spezialisierung auf den gewerblichen Sektor. Und im gewerblichen Sektor kommen wir finanziell in ganz andere Sphären. Im gewerblichen Sektor fing es an, dass das relativ wenig Zielrichtung dort war und große Organisationen verhältnismäßig kleine Beträge dann zahlen sollten, also ein paar tausend Dollar oder vielleicht auch ein paar 10.000 Dollar, und kleine Organisationen vielleicht auch mal mit utopischen Forderungen konfrontiert waren. Das hat sich allerdings jetzt in den letzten Jahren immer mehr professionalisiert, sodass man sagen muss, erschreckenderweise, die Angreifer kennen ihre Ziele sehr genau. Die recherchieren das aus, was können sich die Ziele leisten, und wählen dann eine Summe, die genau so angelegt ist, dass es fürs Ziel noch leistbar ist, dass es auch noch irgendwo theoretisch wirtschaftlich Sinn machen könnte, in einer insgeheimen Abwägung zu bezahlen, aber dass der Angreifer das Maximum rausholt. Und da würde ich sagen, im deutschen Mittelstand sprechen wir von mindestens 5-stelligen Beträgen, die dann sich auch gerne in den 6-stelligen Bereich entwickeln.
Ja, definitiv. Vielleicht das noch zur Abrundung. Paysafe-Cards, die gibt's noch. Die kann man noch nutzen. Offensichtlich nicht mehr ganz so erfolgreich, aber das Thema ist noch nicht ganz vom Tisch. Ja, aber das Thema Ransomware hat sich dann ja, wie du es tatsächlich jetzt auch schon dargestellt hast, über die letzten Jahre, ja, Jahrzehnte mit Blick auf den Entstehungszeitpunkt 1989, wenn man das so packen will, ja, extrem weiterentwickelt. Wir haben jetzt ja auch in den letzten Jahren und gerade jetzt auch im letzten und diesem und auch in den letzten 2 Jahren, vielleicht konzentrieren wir uns mal auf ein paar Konstellationen, die wirklich durch die Presse gegangen sind, mit zum Teil prominenten Opfern und zum Teil auch ganzen Landkreisen zu tun, mit kritischen Infrastrukturen, die letzten Endes ins Visier der Kriminellen geraten sind und letzten Endes aber auch eine komplette Lahmlegung von bestimmten weiteren auch Unternehmen bedeutet haben. Wollen wir uns mal ein paar rauspicken? Also ich habe zur Auswahl Landkreis Anhalt-Bitterfeld, finde ich ganz interessant, weil es letzten Endes einen ganzen Landkreis erwischt hat. Ich habe zur Auswahl auch das sicherlich ordentlich bemerkt worden in der Presse, Mediamarkt Saturn. Aber es gibt noch ein paar weitere, die man sicherlich rauspicken kann. An was hast du denn gedacht? Vielleicht mal in die Richtung gefragt. Klinikum Düsseldorf ist sicherlich auch ein Begriff, aber was hast du dir denn als den vielleicht jetzt, wie soll ich sagen, prominentesten Fall, aber auch interessantesten Fall und erwähnenswertesten Fall rausgepickt?
Also man muss natürlich sagen, es sind alles sehr spannende Fälle mit jeweils individuellen Dimensionen. Man muss aber auch von vornherein natürlich sagen, dass relativ viele Annahmen getroffen werden müssen, weil das natürlich Dinge sind, mit denen die Betroffenen dann nicht unbedingt hausieren gehen. Das heißt, der Informationsfluss ist dann natürlich eher sparsam. Vielleicht ganz interessant, tatsächlich der Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Vor dem Hintergrund zweier Aspekte. Erstens, man hat da vielleicht noch relativ viele Informationen bekommen, weil dort natürlich die Behörden sicherlich auch um eine gewisse Transparenz bemüht waren, und auch ein Stück weit darum bemüht waren, ihre Notlage wirklich verständlich zu machen für die Öffentlichkeit und vielleicht auch für übergeordnete Instanzen. Und zum Zweiten, ganz harter Fakt, da wurde der Katastrophenfall ausgerufen. Und ich denke, das muss man sich einfach mal bewusst machen, dass ja, dass Ransomware ein Aspekt ist, der was ist rechtlich gesehen eine Gebietskörperschaft, dazu bringt, den Katastrophenfall auszurufen. Das ist ja eine Maßnahme, die ansonsten nur in anderen Situationen in Richtung Naturkatastrophen, Hochwasser etc. oder jetzt auch ganz aktuell natürlich Pandemie herbeigezogen wird und auch dann gewohnheitsgemäß natürlich eher sparsam.
Definitiv. Was ist denn da aber eigentlich passiert? Also ich fasse mal so ein kleines bisschen zusammen, was ich recherchiert habe. 6. Juli 2020, also ja, jetzt sind wir 2022, knapp 2 Jahre ist das her. Landkreis Anhalt-Bitterfeld, mehrere Server des Landkreises wurden mit einer Ransomware infiziert. Am 5. Juli seien PowerShell-Befehle ausgeführt worden, um bestimmte Backdoors zu installieren. Vielleicht übersetz uns das doch einfach mal oder versuch uns mal so ein kleines bisschen an der Stelle noch zu verdeutlichen. PowerShell-Befehle, was bedeutet das genau?
Also PowerShell ist im Prinzip, stark vereinfacht gesagt, Eingabekonsole im Windows-Umfeld. Also das heißt, hier konnten die Verantwortlichen wohl noch nachvollziehen, dass über die PowerShell, also über eine Eingabekonsole, eine Konsole zur Steuerung eines Computers, eines Servers, im Falle von PowerShell eben eines Windows-basierten Systems, Eingaben erfolgten, ganz einfach. Ich konnte leider auch nicht genau in meiner Recherche herausfinden, was jetzt das eigentliche Einfallstor war. Denn PowerShell-Befehle sagen uns im Grunde nur, da wurden Eingaben getätigt. Die können aber auch völlig legitim sein. Also ja. PowerShell, also über eine PowerShell tätig zu werden, das bedeutet, es muss im Vorhinein noch ein Einfallstor gegeben haben. Ja.
Also zum Beispiel irgendeine Art einer trojanischen Struktur, ein Trojaner oder irgendeine Form des Social Engineerings, das irgendjemand dazu veranlasst hat, irgendeine Eingabe zu tätigen von natürlich auch jemandem, der überhaupt, da sind wir wieder bei so Fragen wie Rechte, Strukturen und auch der Notwendigkeit von einer engen Vergabe von Rechtesystemen überhaupt die Möglichkeit hat, gewisse Befehle in seiner Rechtestruktur auszuführen. Also ich denke, da greift einiges ineinander. Wir wissen nicht, wie es dazu kam, dass es zu dieser Eingabe auf Windows-Ebene, sagen wir es mal ein bisschen platt, gekommen ist. Wir wissen nur, dass das dazu geführt hat, um bestimmte, nächster Begriff, den ich dich bitte für alle so ein kleines bisschen zu erklären, Backdoors zu installieren oder Backdoors, ich sag jetzt mal einfach zu platzieren. Was versteht man darunter?
Eine Backdoor ist auf Deutsch übersetzt eine Hintertür und das erklärt auch relativ prägnant, worum es sich hier handelt. Es geht einfach darum, dass ich einen idealerweise kontinuierlich offenen, unsichtbaren Zugang in das System, was ich angreifen möchte, habe. Also ich habe immer meine Hintertür, die ist immer offen, beziehungsweise für die habe nur ich den Schlüssel und nur ich als Angreifer weiß, dass die da ist. Und das ist im Grunde genommen auch die erste Maßnahme, die ich ergreife, wenn ich Zugang zu einem System habe, was ich angreifen möchte, dass ich mir so eine Backdoor in welcher technischen Ausführung auch immer installiere, bereitstelle, so dass ich dann immer wieder darauf zurückgreifen kann und auch nicht unbedingt den Zeitdruck habe, sofort tätig zu werden, sondern vielleicht noch erstmal ganz passiv in die Recherche gehen kann. Womit habe ich es hier zu tun? Wie kann ich das ideal ausnutzen? Das heißt, der Zeitpunkt, an dem im Prinzip die Attacke offensichtlich wird oder der Schaden zutage tritt, das muss auf keinen Fall der Zeitpunkt sein, ab dem das System kompromittiert ist. Das ist im Grunde genommen völlig voneinander getrennt zu betrachten.
Ich habe dann also quasi die Vorbereitungshandlungen in Anführungszeichen getroffen. Ich bin nun in der Lage, abzuwarten, auszukundschaften, automatisiert auszukundschaften, weitere Codes möglicherweise nachzuladen über diese offene Verbindung, über diese offene Hintertür, kann ich sozusagen erstmal ganz in Ruhe noch weitere Aktivitäten für mich planen. Das ist so ein bisschen die, ja, vielleicht die, die Querverbindung. Und das ist natürlich das, was es dann auch so schwierig macht, es zu beobachten und auch letzten Endes es zu bemerken. Denn wie du es ja auch richtig sagtest, wie ja auch schon 1989, war sozusagen der Zeitpunkt der Infektion nicht gleichbedeutend mit dem Zeitpunkt des tatsächlich Auslösers der Verschlüsselung, richtig?
Genau, ich kann im Grunde genommen als Angreifer meine Operation entzerren. Das hat gleich mehrere Vorteile. Ich kann das natürlich in der späteren forensischen Analyse einfach dadurch wesentlich komplizierter gestalten. Ich kann die Spuren meiner Maßnahme ins System hineinzukommen verwischen. Ich kann mich in aller Ruhe darauf vorbereiten, wie ich die Systeme, die ich innerhalb der kompromittierten Infrastruktur vorfinde, dann wirklich penetrieren kann, dort weitere Sicherheitslücken ausnutzen kann, im Prinzip mein Zugriff erweitern, also weiter nach oben eskalieren im Umfang. Und diese Entzerrung bringt natürlich auch die Möglichkeit des arbeitsteiligen Vorgehen. Also es gibt ja verschiedene Eingangsszenarien. Also zum Beispiel gibt es auch Social Engineering Szenarien, in denen wirklich gut geschulte Mitarbeiter von Callcentern bei Benutzern anrufen und sagen, wir sind vom Microsoft Support und wir müssen jetzt unbedingt auf ihren Computer zugreifen, sonst passiert was Schlimmes. Ich sage das jetzt natürlich sehr lapidar, das sind wirklich geschulte Experten, die können das. Und die lassen sich dann tatsächlich vom Opfer, und das Opfer kann natürlich auch genauso gut in einer Behörde sitzen zum Beispiel, einen Teamviewer-Zugang, also Teamviewer hier am Rande, Remote-Support-Werkzeug, sollte vielen ein Begriff sein, gibt natürlich auch sehr viele Alternativen dazu. Aber ein Remote-Support-Zugriff öffnen, der völlig legitim erscheint, machen eine Eingabekonsole auf oder führen eine Datei auf oder besuchen eine gewisse Webseite und tun so, als ob sie vom Microsoft-Support sind oder vom Dell-Support oder vom HP-Support, you name it, und haben dann in dem Moment im Prinzip die erste Backdoor aufgestoßen. Und dann verschwinden die wieder. Diese Situation wirkt dann für viele auch relativ unverfänglich. Und dann passiert erstmal 2-3 Monate vielleicht nichts mehr. Und dann fällt es natürlich den Leuten, die dann im Schadensfall, wenn die ganze Sache aufgearbeitet werden muss, die das alles forensisch irgendwo analysieren müssen, die da Schritt für Schritt für Schritt das Ganze reversen, also rückwärtig aufklären müssen, fällt es natürlich relativ schwer, da dann die Zusammenhänge herzustellen, beziehungsweise auch die nötigen Informationen aus den betroffenen Usern herauszukriegen, weil die User dort vielleicht auch erstmal gar keinen Zusammenhang herstellen und da keine Awareness existiert.
Was ist denn eigentlich das Ergebnis gewesen, um vielleicht mal von der Perspektive aus auf den Fall zu schauen, Anhalt Bitterfeld? Katastrophenfall wurde ausgerufen und zum 31.01.2022 wieder aufgehoben. Was ist denn aber das wirtschaftliche Ergebnis gewesen, also für den Landkreis als Schaden und für die Erpresser möglicherweise vor dem Hintergrund der Lösegeldforderungen, der Lösegeldforderungen, die hier geltend gemacht wurden. Weißt du dazu was Konkretes, Jannik?
Ja, also es steht die Information im Raum, dass ein Lösegeld von 500.000 Euro gefordert wurde.
Wurde das gezahlt?
Nein, soweit ich weiß nicht. Die Behörden haben sich dagegen ausgesprochen. Und das ist auch der Hintergrund, weswegen dieser Katastrophenfall ausgerufen wurde. Dieser Katastrophenfall führte dazu, dass die Behörden ohne langwierige Ausschreibungsverfahren sich entsprechende IT-Experten zukaufen konnten und mussten dann wohl oder übel ihre IT-Infrastruktur komplett neu aufsetzen im Rahmen dieses Katastrophenfalls. Das heißt, sie konnten alle diese Investitionen tätigen, ohne die langwierigen Ausschreibungsverfahren, die normalerweise in diesem öffentlichen Umfeld vorgesehen sind oder auch verpflichtend sind. Das war wohl auch der primäre Hintergrund für diesen Katastrophenfall.
Frage ist natürlich in dem Zusammenhang, jetzt kennen wir das Ergebnis und wissen auch so grob, wie aufwendig es ist, ein komplettes Netzwerk, ein komplettes System neu aufzusetzen. Was das auch wirtschaftlich bedeutet, liegt auf der Hand. In dem Fall redet man ja auch von Millionen Kosten, die dadurch verursacht wurden, dass man ja also sowohl Beratung als auch neue infrastrukturelle Maßnahmen und wahrscheinlich auch Hardwarebeschaffungen über Vergabe oder über keine Vergabe im öffentlichen Sinne tätigen musste, also neue Anschaffungen, Schadensverkettungen, die, das steht zumindest im Raum, etwa 2 Millionen Euro bedeutet haben, was aus meiner Sicht jetzt durchaus auch noch hätte größer ausfallen können, der Schaden, richtig?
Ja, das denke ich auch. Und ich weiß auch nicht, ob diese 2 Millionen Euro vielleicht nur die aktiven Kosten darstellen. Weil ich kann mir tatsächlich nicht vorstellen, dass wenn man die Kosten durch Produktivitätseinbußen in der öffentlichen Verwaltung, durch die Personalkosten für alle öffentlichen Angestellten respektive Beamten, die mit der Sache betraut waren und so weiter, also da bin ich eigentlich fast der festen Überzeugung, dass diese 2 Millionen Euro, die man da findet, dass das wirklich die aktiven Kosten sind von externen Experten, von externen Dienstleistern.
Sehr vorsichtig geschätzt wahrscheinlich auch. Aber die Frage, die mich jetzt noch so ein bisschen und wahrscheinlich nicht nur mich, sondern alle anderen auch beschäftigt und dazu dann auch ja deine Meinung vor allen Dingen interessiert, wie kann man denn nun also tatsächlich feststellen, ob irgendetwas am System verändert wurde, ob irgendeine Hintertür bereitgestellt wurde, ob da irgendeine Hintertür geöffnet wurde. Wie stellt man das denn fest? Was sind denn da so die Zusammenhänge? Auf was muss man denn da achten? Wie kriegt man das denn überhaupt so einigermaßen nun proaktiv in den Griff, das Problem gerade auch der zeitversetzten Attacken?
Also das ist ein Vielklang von vielen Maßnahmen. Wirklich ein Vielklang von vielen Maßnahmen. Eine 100-prozentige Sicherheit gibt es auf jeden Fall nicht. Das ist auch klar in diesem gesamten Kontext. Man kann verschiedene Aspekte überwachen. Man kann man sollte sein Netzwerk-Traffic überwachen. Gibt es dort anomale Dinge, die irgendwo auffallen? Dafür gibt es technische Systeme, dafür gibt es Experten, die da sehr tief drin sind. Sollte seine Kommunikation mit der Außenwelt überwachen und schützen. Also das heißt, dass keine Microsoft Office Makros zum Beispiel per E-Mail-Anhang in die eigene Organisation hineinkommen können. Aber im Grunde genommen, ob ich eine offene Hintertür habe, kann ich im Prinzip in einer realen operativen IT-Umgebung kaum feststellen. Zumindest nicht mit einer Sicherheit. Ich kann natürlich Gegenmaßnahmen, also sogenannte Countermeasures, ergreifen, die proaktiver Natur sind. Das heißt, ich kann meine Firewall beispielsweise, meine Firewall, die vor meinem kompletten Netzwerk ist, auch was den eingehenden wie den ausgehenden Datenverkehr angeht, so weit zumachen, wie es möglich ist, ohne dass ich natürlich meine operativen Prozesse einschränke. Aber da sind wir auch schon bei der Krux. Ich brauche natürlich immer irgendwo eine eingehende und ausgehende Kommunikation. Ja. Sonst kann ich meine operativen Prozesse nicht abwickeln. Seien es ERP-Systeme, EDI-Systeme zum Austausch von Belegen, normale Internetaktivität im Sinne von Surfen oder so, E-Mailing. Diese Backdoors tarnen sich natürlich mit einer teuflischen Präzision und können sehr, sehr gut in diesem Hintergrundrauschen untergehen. Also das heißt, das ist eine sehr individuelle Frage, die man im Einzelfall entscheiden muss. Aber ich glaube, das größte Werkzeug ist an der Stelle natürlich Netzwerksicherheit. Der Netzwerksicherheit ist ein sehr umfangreiches Themengebiet, was aber einen positiven Impact auf alle meine Systeme und Applikationen hat, denn alles hängt ja in irgendeiner Form am Netzwerk und alles, also das meiste zumindest, das kann ich jetzt nicht verallgemeinern, das meiste wird erst dann gefährlich, wenn es am Internet hängt, beziehungsweise Daten mit dem Internet austauschen kann. Es gibt natürlich auch Angriffe, die völlig unabhängig vom Internetanschluss laufen, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Und natürlich ein ganz einfaches Prinzip: die Software patchen, die Software aktuell halten. Denn diese Lücken basieren ja immer auf Sicherheitslücken in Software. Egal, ob das jetzt eine Firmware ist, die auf meiner Hardware-Firewall läuft, da läuft ja dann auch wieder Software drauf, nämlich die Firmware, ob das mein Windows-Betriebssystem ist, ob das mein Mac-Betriebssystem ist, ob das Linux-Server sind, ob das Applikationen wie Datenbank-Server sind. Es ist immer wieder auf Lücken in der Software zurückzuführen. Und es wird auch sehr viel Schaden angerichtet auf Basis von bekannten Lücken. Und das ist eben was, wovor man sich durch regelmäßiges, zuverlässiges, stoisches Patchen schützen kann. Es gibt dann natürlich noch den...
Das sozusagen Einspielen, das Aktualisieren der entsprechenden Systeme mit den zur Verfügung stehenden Updates.
Richtig, genau das. Und da sollte man wirklich eine klare Strategie haben, klare Zuständigkeiten, eine klare Nachverfolgung. Es gibt natürlich auch die sogenannten Zero-Day-Lücken. Das heißt, das sind Lücken, die werden verdeckt gehandelt, die sind nicht veröffentlicht. Darüber sind auch die Hersteller oder die Verantwortlichen für die Systeme, in denen diese Lücken existieren, nicht informiert. Dementsprechend gibt es auch keine Sicherheitsupdates. Das sind eben diese sogenannten Zero-Day-Lücken. Das sind natürlich dann Dinge, davor kann man sich dann wirklich nur noch schützen, indem man beispielsweise sagt, okay, ich habe vielleicht eine Zero-Day-Lücke in meiner Datenbank XYZ, also in meinem Datenbank-Server XYZ. Ich habe aber auf Basis der Netzwerk-Security diesen Datenbank-Server so vom Internet isoliert, dass mir diese Zero-Day-Lücke da nichts anhaben kann. Wenn es aber so ist, dass aus operativen Gründen dieser Datenbank-Server mit dieser Zero-Day-Lücke am Internet hängt, dann kann ich da im Grunde nichts gegen machen. Also das ist dann wirklich das Restrisiko.
Ja, klar. Ein gewisses Restrisiko und auch ein gar nicht mal so kleines Restrisiko wird sicherlich bei der Komplexität der Zusammenhänge heutzutage immer bleiben. Was bedeutet, ich muss natürlich die Awareness der Betroffenen und involvierten Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen so weit wie möglich nach oben schrauben. Ich muss letzten Endes ja eine saubere, glaube ich, aber auch Monitoring-Struktur aufbauen, sauberes Netzwerk-Monitoring betreiben, weil das höre ich immer wieder so Aussagen wie wir haben ja also unabhängig von welcher Größenordnung und auch in welchem Zusammenhang, aber eine wirkliche Antivirenbetrachtung, die ist hier natürlich, also eine reine Antivirenbetrachtung oder eine Software, die einem da weiterhilft, die ist natürlich hier zu kurz gegriffen. Ich denke, da muss man wirklich ein bisschen mehr in die Gesamtstrukturen eintauchen, eine Deep Scan Betrachtung durchführen und letzten Endes auch sicherlich ein laufendes Monitoring der Netzwerkaktivitäten in den Mittelpunkt stellen, um da so halbwegs eine gewisse, zumindest mal laufende Sicherheit haben zu können, oder sehe ich das anders? Oder sehe ich das?
Nee, das siehst du absolut richtig. Also ich denke, man kann sich das vielleicht vorstellen wie so eine Pyramide, und die unterste Ebene, das Fundament, ist einfach vernünftige, aktuell gewartete Software, also mit den Sicherheitsupdates, die regelmäßig eingespielt werden, mit einer vernünftigen Konfiguration in Hinblick auf die IT-Sicherheit, also das heißt unsichere Protokolle deaktiviert, mit vernünftigen Zertifikaten gearbeitet und solche Dinge. Und diese Pyramide verjüngt sich dann einfach immer weiter nach oben mit den verschiedenen Maßnahmen. Und natürlich irgendwo in der Spitze hat man dann das Thema Restrisiko. Das ist aber auch wirklich nur die Spitze. Und das Thema Restrisiko ist dann, glaube ich, ein Thema für Versicherungen. Also man sagen kann, das Restrisiko, das muss ich versichern, das will ich versichern und das kann ich auch versichern. Denn die Versicherungen werden diesbezüglich natürlich restriktiver. Aber wenn ich darlegen kann, dass ich in den anderen Ebenen dieser Pyramide unterhalb des Restrisikos vernünftig arbeite und meine Hausaufgaben mache, dann kann ich auch dieses Restrisiko immer noch zu vernünftigen Konditionen versichern. Denn auch klar ist, dass wirklich viele große Zwischenfälle und auch viele kleine alltägliche Zwischenfälle basieren nicht darauf, dass da das Restrisiko zugeschlagen hat, sondern einfach darauf, dass Sicherheitsupdates verbummelt wurden, ja. Ports offen sind, also Zugänge zum Netzwerk, die nicht nötig sind, Benutzerkonten viel zu hohe Berechtigungsprivilegien haben und solche Themen.
Basisthemen quasi. Das heißt, es ist dann gar nicht mal notwendig, so ein High-End-Angriffsvektor jetzt hier sozusagen zu betrachten, sondern es geht dann eigentlich auch so ein bisschen um die Basisarbeit, die eben nicht richtig gemacht wurde und um das wieder juristisch vielleicht auch mal an der Stelle zu werten und auch runterzubrechen. Da bewegen wir uns durchaus schon zumindest mal im denkbaren Rahmen der Verletzung von potenziellen Obliegenheiten, also auferlegten, möglicherweise auch in Anführungszeichen Mitwirkungshandlungen oder Vorarbeiten, die eine Versicherung bei der Versicherbarkeit von Risiken möglicherweise von einem Versicherungsnehmer abverlangt, möglicherweise auch in relativ komplexen allgemeinen Versicherungsbedingungen, gerade was sowas wie Cyber Security, Cyber Risk Versicherung betrifft, das sind komplexe Regelwerke generell, einem Versicherungsnehmer eben so etwas als Mitwirkungspflichten, Obliegenheiten, wie auch immer, auferlegt wird. Und wir bewegen uns auch zunehmend dann, denkbar zumindest, hin zu einem Begriff der Verschuldensform zumindest, der potenziellen groben Fahrlässigkeit. Und das ist nun mal den Versicherungen und dem Versicherungsrecht gemeinsam. Unabhängig von welcher Versicherungssparte wird ein Versicherer bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers im Zusammenhang mit der Herbeiführung des Versicherungsfalls einfach leistungsfrei. Das heißt, wenn es eben so ist, dass ich meine Hausaufgaben nicht nur nicht gemacht habe, sondern sträflich außer Acht gelassen habe, was eigentlich auf der Hand liegen müsste und was vielleicht auf State of the Art wäre bei sozusagen einer zeitgemäßen Betrachtung der bestehenden IT-Sicherheitsrisiken, dann schneide ich mir halt ins eigene Fleisch und dann sind diese Dinge auch nicht versicherbar. Also insofern haben wir, beziehungsweise sind vielleicht versicherbar, aber im Einzelfall ist die Versicherung einfach leistungsfrei.
Vielleicht auch.
Keine Zahlungen, ja.
Vielleicht auch da noch on top zu erwähnen, um das abzurunden, aber ich kann dir da nur uneingeschränkt recht geben. Aber auch das Thema Cyberpolice im Verlauf des Abschlusses einer solchen Cyberpolice muss in aller Regel auch ein Formular ausgefüllt werden bezüglich der IT-Umgebung, bezüglich den ergriffenen Maßnahmen, bezüglich der Architektur der IT-Umgebung, vielleicht auch bezüglich der Relation von Geschäftsprozessen und IT-Prozessen. Da gibt es sehr umfangreiche Formulare. Und auch da ist natürlich oft die Beobachtung, dass solche Formulare dann als irgendwo lästige Aufgabe im unternehmerischen Sein mal so eben ausgefüllt werden oder wegdirigiert werden, vielleicht an eine Art IT-Verantwortlichen oder dergleichen. Und da verhält es sich dann natürlich auch ähnlich wie bei einer Krankenversicherung, wenn ich beim initialen Abschluss der Police da es vielleicht bewusst oder unbewusst nicht ganz genau mit der Wahrheit nehme, dann kann mir das natürlich im Leistungsfall auch sehr, sehr schwer auf die Füße fallen. Absolut. Und auch da, das ist dann ein klassischer Fall, wo man vielleicht auch wirklich diese interdisziplinäre Unterstützung zwischen juristischer Expertise und technischer Expertise von externer Seite in Anspruch nehmen sollte, um da eine neutrale Unterstützung zu haben, die dann auch im Grunde genommen da wirklich neutral und agnostisch beim Bearbeiten von solchen Anträgen helfen kann und auch ohne, ohne ein gewisses Eigeninteresse auf die IT-Infrastruktur, auf die technischen Gegebenheiten blickt. Weil da ist es natürlich auch so, wenn der eigene IT-Verantwortliche vielleicht dort einen Aufsatz über die Schwächen seiner verantworteten IT schreiben soll, dann ist das natürlich einfach eine schwierige Situation.
Ja, definitiv. Aber da kann ich auch nur aus meiner jetzt juristischen Beratungspraxis entsprechend auch wiedergeben. Ganz häufig ist es einfach so, dass man glaubt, versichert zu sein und dass die Versicherung letzten Endes das dann schon alles regeln wird. Aber die ganzen Zusammenhänge, auch die Angaben und die Grundvoraussetzungen, die erstmal geschaffen worden sein müssen, die liegen erstmal beim Versicherungsnehmer. Das ist erstmal viel Arbeit verbunden und viel Aufwand verbunden. Und letzten Endes muss es ja auch insoweit erstmal da sein, dieses Grundgerüst, von dem ausgehend man überhaupt darüber nachdenken kann, ordentlich einen Versicherungsschutz zu haben. Also ein Thema für sich. Und ich denke mal, an der Stelle wäre es fast so ein Stück weit ein geeigneter Zeitpunkt für unsere erste kleine Zäsur, nämlich, dass wir mal festhalten. Also wir wissen jetzt definitiv, das ist unser True Cybercrime Fall für heute, wo Ransomware herkommt, nämlich eigentlich schon aus dem Jahr 1989, als ja diese Konstellation, wie du sie beschrieben hattest, mit den Disketten eigentlich dazu geführt hat, dass man eine gewisse Zeit verzögerte. Was ist da eigentlich genau passiert? Verschlüsselung schon wirklich? Eine wirkliche Verschlüsselung erfolgt ist? Das würde mich nochmal interessieren. Weißt du das? Oder
also,
war das eine Sperre, die ausgelöst wurde?
Das ist ein guter Punkt, den du hier hervorbringst. Also was 89 passiert ist, das konnte ich jetzt nicht mehr recherchieren, ob wir hier von einer wirklichen Verschlüsselung oder von einem Schreibschutz oder was auch immer sprechen. Also damals gab es ja diesbezüglich noch ganz andere Mechanismen. Was aber diesen Punkt so interessant macht, ist die Anmerkung, dass als das Phänomen Ransomware wieder aufkam vor 15 bis 20 Jahren und auch erstmal wirklich im privaten Umfeld oder im privaten Sektor, Privatbenutzer primär betroffen waren, da hatten wir es meist nicht mit einer echten Verschlüsselung zu tun, sondern diese Software hat im Prinzip einfach die Dateiendung umbenannt, beispielsweise. Also das heißt, dass eine Word-Datei keine .docx-Datei mehr war, sondern eine .xxx-Datei und der Computer dadurch nicht mehr wusste, mit welcher Datei öffne ich das Programm und auch viele Benutzer einfach nicht imstande dazu waren, die Dateiendung zu ändern und auch das einfach nicht durchschaut haben. Also das war eine relativ triviale Art und Weise, da den Betriebsablauf zu stören, sage ich mal ganz locker. Das Ganze hat sich dann weiterentwickelt, dass die Dateinamen chiffriert wurden mit sehr, sehr billigen Algorithmen, mal salopp gesagt. Also das heißt, dass als dann klar wurde, okay, hier werden nur die Endungen verändert, da kamen dann kleine kostenlose Tools im Prinzip in Umlauf, mit denen man die Endungen wieder zurücksetzen konnte und dann war wieder alles gut. Dann war im Prinzip die Bedrohung gebannt. Dann wurden die Dateinamen verändert, so dass man wieder in der Situation war, dass man nicht mehr intuitiv mit der Datei arbeiten konnte. Aber die Inhalte waren immer noch unangerührt. Das hatte wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt auch den Hintergrund, das ist jetzt eine persönliche These von mir, dass damals die Leistung der Computer, wenn wir zurückdenken vor 15 Jahren, die war noch nicht so super hoch und vor allem die Leseschreibgeschwindigkeit von den drehenden Festplatten damals, die war einfach zu langsam. Das heißt, das hätte ewig gedauert, bis der Datenbestand wirklich verschlüsselt ist. Mittlerweile haben so gut wie alle Rechner SSDs, Flash-Speicher, diese Verschlüsselung läuft ziemlich schnell. Es gibt da auch Mechanismen, denen man sich bedienen kann, um das wirklich hochoptimiert im Hintergrund laufen zu lassen. Deswegen sind wir heute leider in der Situation, wo wir von echter kryptografischer Verschlüsselung sprechen. Bei den neueren Schadprogrammen aus dieser Familie. Es gibt natürlich auch immer noch alte Schadprogramme, die irgendwo im Umlauf sind und irgendwann hat mal ein Unglücksrabe das Pech und fängt sich da wieder so eine alte Geschichte ein im Prinzip und kann dann bei den gängigen Sicherheitsunternehmen, Sicherheitsforschern wie ich schmeiß mal in den Raum Kaspersky oder Avast, sich dann ein kostenloses Unlocking-Tool herunterladen.
Was ja aber auch nichts daran ändert, dass das System kompromittiert ist. Also nur um es vielleicht auch
genau.
mal so ein bisschen.
Genau. Absolut. Und vielleicht, was man jetzt noch Stand jetzt. Seit, sagen wir mal, dem Jahr 2020, beobachten wir wirklich, dass die Software sehr intelligent wird. Die Angreifer arbeiten sehr intelligent, also hier quasi im Erbe von dem Pop, der schon 89 sich sehr gute Gedanken gemacht hat, was passiert da. Und gerade im gewerblichen Umfeld ist es so, vor 5 Jahren konnte man dann noch sagen, na gut, jetzt haben wir hier mal ganz salopp, rheinisch gesagt, Datensalat. Jetzt müssen wir unsere Backups halt hernehmen und wiederherstellen. Und das war dann eine vernünftige Gegenstrategie, so dass man gesagt hat, bevor wir den Angreifern jetzt hier irgendwie Geld bezahlen, wo wir ja natürlich auch nicht wissen, was passiert dann, entsperren die Daten. Wir sind immer noch kompromittiert. Werden wir dann in einem halben Jahr wieder Opfer, weil die eben eine Backdoor in unseren Datenbestand gepflanzt haben. Deswegen ist Lösegeld zahlen eigentlich immer die schlechteste Idee, meiner Meinung nach. Und hat sicherlich auch juristische Implikationen, dazu kann der Jan gleich noch was sagen, aber was ich abschließen wollte ist, dass mittlerweile die Schadsoftware so intelligent ist, dass zuerst im Hintergrund die Datensicherungen angegangen werden. Denn bei den Datensicherungen fällt es natürlich operativ nicht so schnell auf, wenn die tagsüber zum Beispiel verschlüsselt werden. Tagsüber laufen häufig keine Datensicherungsjobs. Das heißt, tagsüber werden die Datensicherungen dann verschlüsselt. Die Programme lesen die Konfigurationen von den typischen Datensicherungsprogrammen aus. Da gibt es eben ein paar Platzhirschen am Markt. Wenn man die handeln kann, dann hat man da 90% der Betriebe in Scope seiner Software, also im Visier, dann wird tagsüber diese Datensicherung verschlüsselt. Dann wird, nachdem die erfolgreich verschlüsselt wurde, werden die operativen Serversysteme beispielsweise verschlüsselt. Dann merkt natürlich die IT und letzten Endes auch der Anwender, dass da was im Busch ist. Und die IT greift dann vielleicht intuitiv in Richtung Backups und sagt, naja gut, dann müssen wir die Daten wiederherstellen. Und dann sind diese Daten zumindest häufig auf konventionellem Wege gesichert werden, da sage ich jetzt mal konventionell, das wird jetzt den Rahmen sprengen, sind dann auch schon verschlüsselt. Und da komme ich natürlich in eine sehr unschöne Situation.
Und da hast du uns jetzt, würde ich tatsächlich mal an der Stelle zusammenfassend loswerden wollen, eigentlich schon in deiner Abrundung alles nochmal vermittelt, nämlich wie banal in Anführungszeichen 1989 da herangegangen wurde, aber wie eigentlich das System dasselbe geblieben ist, wie komplex es heute aber geworden ist, was das letzten Endes alles mit den Gesamtzusammenhängen zu tun hat, insbesondere auch mit der Frage, eben nochmal angedeutet, der Lösch- und Aufbewahrungs- und Archivierungs- und Backup-Strategien. Also das greift letzten Endes alles ineinander, hängt sehr eng miteinander verwoben zusammen und bedeutet eigentlich mehr oder weniger das, was unser zweiter dann True Cybercrime-Fall für heute, selbes Thema, nur ein paar Jahre später gewesen ist, Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Das kann eigentlich, sind wir doch mal ehrlich, das kann mehr oder weniger jedem theoretisch passieren, auch praktisch. Und jetzt muss man vielleicht auch so ein kleines bisschen die Perspektive und den Fokus darauf richten, dass man nicht mehr glaubt, das kann einem nicht passieren, sondern dass man eben so weit wie möglich dafür gerüstet ist, festzustellen, entsprechende Vorkehrungen getroffen zu haben, entsprechende Abwehrmechanismen getroffen zu haben, entsprechende Awareness bei den Mitarbeitern geschaffen zu haben, entsprechende Vorbereitungen sozusagen für auch entsprechend anschließende Versicherungsstrukturen geschaffen zu haben, um dann auf der richtigen sozusagen Ebene die richtigen Maßnahmen getroffen zu haben, aber nicht mehr davon aus gehen zu können, dass es einen nicht erwischen kann. Und das wäre wahrscheinlich ein Trugschluss im Jahr 2022. Dann mehr oder weniger, jetzt muss ich mal rechnen, 1989 bis 2022, das sind ja 33 Jahre nach dem ersten Ransomware-Fall. Und das wäre für heute der erste Einstieg in die True Cybercrime Welt gewesen, bewusst mal mit einem Themenversuch sozusagen der Einstiegsebene, ein kleines bisschen auch der Versuch hier Zusammenhänge schon mal ein bisschen greifbar darzustellen, und von Mal zu Mal werden wir das versuchen, ein bisschen zu verfeinern und auch ein bisschen technisch detaillierter, juristisch detaillierter aufzubereiten. Und da sind wir natürlich dankbar auch für Anmerkungen, für Hinweise, auch für Fallkonstellationen und für Input. Und das wär's für heute und fürs Erste gewesen, denke ich mal. Oder, Yannick?
Ja, vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und genau, ich denke auch, dass war's fürs erste Mal, und ich glaube, es ist auch wirklich ein sehr griffiger Themenkomplex, weil ich denke, das ist der Evergreen, denn damit wird wahrscheinlich ein Großteil des Umsatzes im Cybercrime-Bereich erwirtschaftet, wie schon anfangs angedeutet.
Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Ja, das war unsere erste True Cybercrime Story. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und es war spannend. Bleibt gespannt, wie es weitergeht. Bis bald. Tschüss.